Heute bei Almost Daily eine ganz illustre Runde, der Gregor, der Valentin und ein Überraschungsgast und ein Fragezeichen-Thema. Was machen wir heute? Worüber sprechen wir? Ihr habt sicher im Titel gelesen, aber ich garantiere euch, das wird es nicht alleine sein, denn wir wissen es selbst noch nicht. Jetzt Almost Daily. Und jetzt kann ich es auflösen. Hier ist der Überraschungsgast, der Mann im Sack, Colin. Kennt einer von euch noch Mann im Sack, Gregor, Valentin? Ihr seid alle alt genug. Du, Valentin, vielleicht nicht, aber der Mann im Sack?
Es war mein Spitzname im Knast, aber sonst kenne ich das nicht.
Kennt keiner von euch, ne? Das du war der, doch in einem, ja, okay, sag mal.
Der Prominente im Sack, meinst du?
Der Prominente, ja, aber der Mann im Sack, Prominente im Sack, okay, ist der Prominente im Sack.
Also wenn ich zur Polizei gehen würde, um eine Aussage zu machen, wäre das ein Unterschied möglicherweise.
Das Ding ist,
aber Prominente im Sack, ja.
Es ging ja um dich, deswegen nur der Mann im Sack.
Manchmal hat der Mann im Sack in seiner Buchse etwas Kack und mischt sich noch das Gelb dazu. Dann macht er Kacka, Pipipu.
So. Ich weiß ja nicht, ob das richtige Theme oder sowas. Man kann es ja bei dir nie wissen so richtig, ne? Vielleicht war das ja auch das Original von der Sendung.
Ich habe nicht zu viel versprochen. Das wird eine seltsame Sendung heute. Wir haben kein richtiges Thema. Oder zumindest hatten wir mehrere Themen besprochen in unserem Slack. Und dann haben wir uns heute hier ein bisschen verfrüht hingesetzt. Und ich wollte euch eigentlich fragen, was genau habt ihr euch für eins entschieden? Haben wir uns für irgendwas entschieden? Wollen wir die Themen nochmal durchgehen? Oder reden wir einfach über alles andere?
Gab es jemals in den letzten Monaten eine festgelegte Folge von Almost Daily? Ist es nicht immer, wir setzen uns dahin. Was machen wir eigentlich? Lass uns nicht vorher besprechen, lass uns später besprechen.
Manche Themen ergeben sich so, aber manche kann man auch abendfüllend reden. Also sowas wie Zombie-Apokalypse. Kannst du immer machen. Gibt auch immer was Neues zu erzählen, finde ich. Aber jetzt, also das Thema, weiß ich nicht, Urlaub, trägt dann vielleicht nicht lange noch. Wir haben ja auch alle keinen.
Dieser Tage auf jeden Fall weniger, da gebe ich dir recht.
Aber wir hatten doch über die interessanterweise das erste Almost Daily, was ich so komplett ohne Thema beginne. Sonst war immer mit festgelegtem Thema, was ja eher ungewöhnlich für Almost Daily ist. Ja.
Das stimmt, aber Simon, ich möchte an dieser Stelle noch mal kurz daran erinnern, ne, weil das wirkt jetzt hier wie so, als ob 100 Leute haben 100 Tage lang diskutiert im Slack und sind trotzdem nicht einig geworden. Du und ich sind, glaube ich, die einzigen von uns Vieren gewesen, die sich überhaupt hervorgetan haben im Slack. Der Herr Herre tut jetzt so total überrascht. Gut, er hatte wahrscheinlich keine Zeit, ne? Oh, tut mir leid, dass ich jetzt gepetzt habe. Ich wollte es nur einmal ansprechen.
Achso, ich habe keine Lust, richtig. Ich sag's noch mal gerne.
Ja, auch schön ehrlich. Nee, ich hatte einfach keine Idee. Also ich fand eure Ideen scheiße und deswegen konnte ich nichts dazu sagen.
Ist echt? Ich weiß die Ideen gar nicht mehr. Ich wollte gerade nachgucken und finde den Slack-Raum nicht mehr, weil irgendjemand sich nicht an die Regeln gehalten hat und einfach alle Leute eingeladen hat in eine neue Gruppe, anstatt den Almost Daily Slack zu benutzen. Kann irgendeiner noch rekapitulieren, über was wir sprechen wollten? Weil ich fand, dass ich zum Beispiel sehr gute Ideen hatte. Zu dem dann außer von Colin nichts kam. Und von Colin kam dann immerhin, aber auch nicht ausreichend. Also da bin ich dann aber nicht dabei.
Nee, das ist nicht korrekt. Pass auf, Gedächtnisprotokoll. Thema Nummer 1 von Simon. Monster, vor welchen Viechern haben wir wirklich Angst?
Am meisten
Betonung Angst. Auf wirklich Angst. Am meisten.
Also ich will das dann in die reelle Welt denken. Du musst in irgendeiner Welt mit Monstern leben. Welche Monster? Welche sind okay?
Genau.
Vampire?
Vorschlag Nummer zwei. Fortnite 40 Oasis, ich hab's nicht verstanden, deswegen habe ich da gesagt, da bin ich raus, weil Fortnite draufsteht.
Ja, Oasis, weiter hab ich nicht kapiert. Ich kann's dir gerne kurz erklären, Oasis ist ja diese Virtuality-Kiste, in der dann alles Leben stattfindet in Ready Player One, so wird die halt genannt. Und ich hab's jetzt nur von Sandros Moin Moin mitgekriegt, aber er ist überzeugt, dass Fortnite zu dieser Oasis irgendwann werden wird. Da gibt's wohl einige Anzeichen, weil jetzt ja auch Filmpremieren stattfinden in Fortnite. Die Ansprache vom Emperor aus Star Wars war nicht im Film, sondern in fucking Fortnite. Das kann man sich nicht ausdenken. Irgendwelche Karrieren werden in Fortnite gemacht. Irgendwelche Sportpromis sitzen und spielen Fortnite, weil sie sonst nicht mehr relevant sind. Also ich greife jetzt nach irgendwelchen Strohhalmen, weil ich das Spiel und seine Popkultur gar nicht verstehe. Aber deswegen war ja ein bisschen auch die Frage, ob wir uns alle umdenken müssen. Müssen wir jetzt alle Fortnite lernen?
Es hört sich ein bisschen so wie eine Kombination der beiden Themen an, weil das ist genau das, vor dem ich Angst habe gerade als alter Mann, was du da
ausführst. Monster oder Fortnite?
Das ist das größte Monster, was ich mir vorstellen kann, die Fortnite-Krake.
Aber und da können
das
wir,
war das dritte?
Ja, Thema Nummer drei war, wenn ihr nur noch eine Sache bis ans Rest eures Lebens machen, essen, tun könntet, würdet, was wäre das dann? Und da als Beispiel dazu, glaube ich, genannt tatsächlich Essen.
Das war eine Idee von
Spiel,
mir?
Echt? Ja, das war eine Idee
da
von
kann
mir.
Da kann ich mich unscheiß nicht mal
essen,
erinnern.
Essen, Spiel und noch irgendwas Drittes. Und ich hatte dann nur, ich hatte gesagt eins und drei, also Monster und nur eine Sache im Leben wäre ich eher zugetan. Und das, mein ergänzender Vorschlag, das ist ja nicht mein Gegenfall, es war ein ergänzender Vorschlag, war Dinge, die bei den Mitmenschen unfassbar auf den Sack gehen.
So. Das war so ein vereinendes Thema, ja, ein exklusives Thema. Ja,
oder auch exklusiv.
Gab es ein aktuelles Ereignis, warum du drauf gekommen bist? Hat dich in letzter Zeit irgendwas abgefuckt bei Menschen in der Öffentlichkeit?
Ja, also sowohl bei mir als auch bei den anderen. Anlass dafür war, dass ich gestern mal wieder, ich war im Office gestern mal wieder und bin mit der Bahn gefahren, mit öffentlichen Verkehrsmitteln, habe mich brav an alle Regeln gehalten und auch 98% der Mitreisenden haben sich an die Regeln gehalten, dass man doch bitte einen Mund- und Nasenschutz trägt. Das wird ja auch überall, das steht überall in der Bahn, das ist in Hamburg ja auch verpflichtend. Und ich habe mich tierisch darüber aufgeregt, über ein paar Leute, die das nicht gemacht haben. Unter anderem eine Gruppe von drei Halbstarken, die vor mir saßen, wo ich mich natürlich auch nicht getraut habe.
Natürlich nicht vorsichtig,
Colin. Der Spießer zu sein, Gott behüte.
Auf gar keinen Fall, ey, du willst, wir brauchen
ja. Man weiß es ja nicht so. Ja. Und ich habe mich aber auch darüber über mich selber aufgeregt eben und über die anderen, weil das war so, das ist so die bagatelligste Situation von möglicher Zivilcourage, wo man vielleicht dann doch mal was hätte sagen können. Und ich habe mich aber noch aufgeregt, weil wenn ich Bahnfahrer wäre, und die haben ja, glaube ich, auch immer, zumindest in dem Zug war das so, die haben ja Kameras und sehen so ein bisschen, was abgeht. Manchmal sagen die auch, bitte in Waggon 4 die Tür freimachen, wir wollen weiterfahren, danke an den Mann in der Tür in Teil 4, es geht nicht weiter und so weiter. Und da habe ich gedacht, wenn ich Bahnfahrer wäre, dann würde ich schon immer regelmäßig was sagen und wir grüßen alle Mitreisenden und natürlich gilt für alle Beteiligten, die hier mitfahren, bitte Mund und Nase, ja auch der junge Mann mit dem karierten Hemd, der gerade in der Nase bohrt und so tut, dass aber nicht angesprochen sei. Also, und das war eine blöde Situation irgendwie. Und da kam ich dann auf dieses Thema, weil ich bin ja dafür bekannt, dass mich durchaus Dinge aufregen. Und meistens nicht, weil ich schuld bin, sondern die anderen. Aber wie gesagt, es war nur ein Vorschlag und das war der Anlass.
Ne, das ist auf jeden Fall ein Thema, was aktuell ist, weil ich mich auch häufig über sowas aufrege. Ich könnte auch endlos reden. Aber ich, nur um kurz eine Sache auf dieses Häufchen, was du da gerade, will ich eine Sache drauflegen, so wie so ein Jenga, so ein kleines Jenga kann ich machen. Und zwar ist mir wirklich, jetzt wo ich einen Hund habe, fällt mir auf, wie viele Leute einfach halt ihre Kacke nicht wegmachen. Und ja. Ich höre jetzt auf, über Hunde zu reden. Nur das sagt ja auch was aus über Leute, wenn sie einfach überhaupt kein Interesse haben, das dann wegzumachen. Weil ich muss dann, ich bin mittlerweile so weit, dass ich die Scheiße von anderen wegmache. Weil mein Hund die ganze Zeit das fressen will und das mich nervt. Und dann mache ich die Mumienkacke von irgendeinem anderen weg und der sitzt längst daheim. Frage ich mich manchmal auch, warum? Und dann hast du den Moment, wo du keine Tüten dabei hast. Und dann merkst du, fuck, vielleicht ist jeder Einzelne, über den du dich aufgeregt hast, genauso ein Opfer wie du jetzt und hat, was mache ich dann jetzt in dem Moment?
Willkommen in der Gruppe, ne? Sozusagen. Ja. Das sind Sachen, die einem sonst dann nicht mehr auffallen. Ich glaube, das mit dem Hundebeutel machst du wahrscheinlich nicht mehr zu häufig, dass du keinen mitnimmst. Aber das ist so ein bisschen das Gleiche wie mit Fahrradfahren, die auch einen Autoführerschein haben, ne? Wenn du mit dem Auto fährst, diese gottverdammte
Drecksautofahrer.
Ja, wenn du mit dem Auto fährst, ist das Gleiche, ne? Diese gottverdammten Drecksautofahrer, die überall die Fahrradwege vollstellen. Und wenn du mit dem Auto unterwegs bist, dann wirst du am liebsten die verdammten Fahrradfahrer alle umfahren, weil die so langsam sind und die halbe Straße dann wegnehmen. Ne?
Aber noch mal ganz kurz.
Bei der Maskengeschichte hast du natürlich recht, Colin. Das ist was anderes.
Nee, aber Moment. Also die Tat, also wenn ich als Hundebesitzer meinen Hund kacken lasse und mich und dann sah, also was ist dann das, also als Autofahrer kann ich es verstehen, da sagt man, ihr scheiß Fahrradfahrer. Als Fahrradfahrer sagt man, ihr scheiß Fußgänger. Als Fußgänger sagt man, ihr scheiß Rest. Aber als Hundebesitzer, also jeder kennt ja die Situation, dass da so ein dampfender Haufen liegt, entweder auf dem Gehweg, egal ob ich einen Hund habe oder nicht, und man ärgert sich darüber. Als Hundebesitzer ist man also dann sozusagen der Radfahrer, der sagt, ihr scheiß Menschen ohne Hund, ich räche mich jetzt an euch, indem ich meinen Hund dahin kacken lasse. Naja, und
ich glaube,
ich habe das Bild nicht verstanden.
Ich glaube, meine Geschichte war ja, dass ich dann selbst in der Situation war, dass ich keine Tüte dabei hatte. Und dann stehst du da, der Code liegt da, du bist schuld und guckst dich um, ob es jemand gesehen hat. Ne? Teilweise läuft jemand und dann kramst du so in deiner Tasche, weil du suchst das Imaginäre. Du weißt, du hast keine Tüten, aber du willst, dass die vorbeigehen, dass du irgendwie. Und dann meine ich, dass vielleicht ist jeder einzelne Haufen, der irgendwo liegt, über den ich mich aufrege, Perspektive wieder, ist vielleicht stammt von jemandem, der dasselbe Problem hatte wie ich. Es gibt nur so viele davon, dass du halt ständig diese Haufen findest, die Nothaufen. Die Entschuldigungshaufen, die sorry, ich kann's nicht. Aber ich weiß, ja. Leute hassen es, wenn ich weiter über den Hund rede.
Ja, bitte, nein, bitte. Du musst noch weiter. Ich hätte
einen, nein, du bist jetzt mir bitte jetzt nicht mehr über meinen Hund zu reden. Weil das Leute
mir
aufregt.
Doch, du musst mir jetzt nämlich helfen. Nein. Ich habe nämlich eine konkrete Frage an dich. Doch, ganz ehrlich. Weil du hast hier gerade die Buchse der Pandora leicht aufgemacht, ja, ganz kurz. Und es gibt nämlich, da wo ich wohne, ja, ist ein direkt vor der Einfahrt zu dem Haus, in dem ich wohne, ist ein ganz fantastischer Grünstreifen oder so eine Ecke, ja, so das ist in der Einfahrt. Zwei Grünecken und da ist sehr viel Grün drumherum. Aber diese beiden Ecken, die unmittelbar an den Weg zu meinem Haus angrenzen, da kacken bevorzugt Hunde hin oder dürfen dahin kacken und ordentliche Haufen. Und immer wenn ich hier Leute mit Hunden entlang gehen sehe, sehe ich natürlich nur Hundebesitzer mit Tüten und immer ist trotzdem am nächsten Tag wieder ein frischer Haufen da. Zum Glück kümmern sich die Nachbarn rum und nicht ich. So, aber ich, der mir das eben aufgefallen ist, habe mich jetzt tatsächlich gefragt, wie kann ich jetzt bestmöglich reagieren, wenn ich mal jemanden erwische? Variante 1 ist zu sagen, Sie haben ja sicherlich nur die Tüte vergessen. Sie nehmen ja dann bestimmt jetzt die Kacke von Ihrem Hund in die Hand und bringen Sie in den Mülleimer oder wie auch immer. Oder vielleicht auch nicht ganz so suffisant, sondern einfach Variante 1, macht den Hundebesitzer darauf aufmerksam. Variante 2, die wäre mir persönlich deutlich lieber. Ich nehme mir eine Tüte, nehme die Wurst mit und folge dem Hundebesitzer unauffällig, aber so, dass ich ihn noch sehen kann. Und dann, wenn ich sehe, dass er seine Haustür aufschließt, lege ich ihm den Haufen prominent auf seine Matte. Nee, nicht mal hinterher schmeißen, nur hinlegen. Und jetzt die Frage an dich.
Das ist eine geile Idee.
Was wäre dir eigentlich lieber als Verursacher? Also diese Entblößung in der Öffentlichkeit, dass man plötzlich so, ups, ja,
ja.
Oder hätte das einen pädagogischen Effekt, dass du denkst, Moment, der also Hundehaufen kommt mir doch bekannt vor.
Ich favorisiere einfach aufgrund der Hinterhältigkeit und der Energie, die du reinsteckst und der Message favoriere ich definitiv deine zweite Variante. Und ich würde auch lachen und zumindest würde ich mir mehr Gedanken machen und das auch erzählen. Es würde mehr Wirkung haben, wenn du mir das vor die Tür legst. Es ist aber auch creepy, wenn dir jemand hinterherläuft mit der Hand voll Kacke.
Es ist das Maximum an passiver Aggressivität und das Minimum an Zivilcourage, ne? Bloß keinen Kontakt.
Das ist der Punkt. Das Minimum an Zivilcourage wäre auch mein Fall. Ich möchte auch nicht angesprochen werden, also, weil ich selbst auch Angst hätte, jemanden anzusprechen. Rein
erfahrungstechnisch. Ich meine, solche Fälle wie bei dir, Simon, dass du es nicht aufräumen kannst, weil du keinen Beutel dabei hast, das sind Anfängerfehler. Und die Erfahrung bei mir hat zumindest gezeigt, die Leute, die bewusst die Hundehaufen da liegen lassen. Na, wenn du dich, also das sind Leute, wenn du da mal dich dann entgegenstellst oder was angehst, die sind sofort auf 180. Was erlaubst du dir? Na, das sind welche, die dann auch das bewusst machen, die denen das scheißegal ist. Und da kannst du zwar versuchen, mit denen vernünftig zu quatschen, muss ich aber darauf einstellen, dass da auch irgendwie eine Art Streit wahrscheinlich folgt.
Also hinterherlaufen und die Kacke vor die Tür legen.
Ja, ganz genau.
Ich mag die Idee, es wird sicher nachher mal finden, Colin. Valentin, wir wollen dich jetzt nicht mit unseren Tierthemen und Code-Themen langweilen. Hast du denn, zum Thema Zivilcourage, hast du denn da Erfahrungen oder wärst du jemand so wie ich oder wie Colin, der halt sagt, das ist es mir nicht wert, jetzt hier Stress zu machen?
Also das impliziert ja erstmal, dass ich weder Erfahrung mit Tieren noch mit Code habe. Beides kann ich vorweisen, aber zu deiner Frage, ja, also ich finde, das ist der falsche Ansatz, Menschen erziehen zu wollen, indem man so vorgeht. Es ist immer besser, den Menschen erstmal das Gefühl zu geben, ja, ich weiß, das kann jedem mal passieren, aber du könntest doch deine Kacke auch einfach in die Hosentasche stecken. Das ist aber natürlich in so einem Fall ein super schwieriger Ansatz, weil man natürlich auch irgendwie wütend und getriggert ist. Von daher gefiel mir die Idee schon ganz gut. Was ich mich direkt gefragt habe, Colin, hast du als Kind auch häufiger mal so diesen Streich gemacht, Kacke vor die Tür zu legen und anzuzünden und sowas? Weil das wirkte so aus der Richtung, weil ich frage mich immer, wer macht das? Woher kommt diese Kacke? Ist das nicht ist es den Streit wert? Das ist doch ein total widerlicher Prozess, das zu besorgen und sich darum zu kümmern, dass das wunderbar auf der Fußmatte brennt.
Frage in die Runde. Hat irgendjemand, war mal Opfer oder Täter dieses Streichs?
Nee, ich kenne nur aus Film, Funk und Fernsehen.
Ja, es ist so ein Prank einfach.
Ich nehme mich auch nicht.
Ja, es ist, glaube ich, ein Prank, der eher erzählt wird, als dass man ihn macht. Ja, aber ich bin sicher, dass ihn jemand mal gemacht hat, weil er ist so einfach. Also irgendeiner hat es mal gemacht.
Ich sag dir, den, selbst wenn den nicht jemand hier in Deutschland gemacht hat, gerade das, was man aus Film, Funk und Fernsehen kennt, na, da habe ich mit jemandem zuletzt mal die Geschichte von Halloween hier ausgetauscht, denn das ist eines meiner Ärgernisse vor langer Zeit auch gewesen. Halloween ist ja nur was Gelerntes in Deutschland. Das hat ja niemand gemacht, bis auf einmal das Fernsehen und die Filme einem gesagt haben, jetzt gibt's Halloween. Vorher hat man fucking Fasching hier gefeiert und von einem Jahr auf dem anderen auf einmal Halloween, Halloween! Und genau das Gleiche mit der Kacke vor dem vor der Tür, mit dem Anzünden und so weiter. Nur weil das in den ganzen 70er und 80er Sitcoms und schlechten Filmen gewesen ist. Irgendjemand wird es bestimmt gemacht haben.
Ja, ja, dafür geht's auch. Klopapierrollen im Baum, all diese Geschichten. Was ja, eine Ultrasauerei ist.
Kacke unter die Türklinke und so, ja.
Wir haben diese Prank-Kultur in Deutschland nicht wirklich. Ich kenne noch Abi-Scherze, aber das war immer sehr, da wurde auch schon drauf geachtet, dass man da nicht über die Stränge schlägt. Und man hat sich eher drauf gefreut.
Als, Telefon- und Klingelstreiche, ne, als ja, Kind, oder? Solange noch keiner erkannt hat, wo dein, wer da anruft gerade, ja. Ne, solange es noch irgendwie Tastentelefone oder so gewesen sind, hast du es gemacht und Klingelstreich natürlich die Hochkunst der Comedy. Du klingelst, läufst hinterm Baum und lachst dir einen ab.
Ja. Das Schönste ist ja, wenn du für jemand anderen klingelst. Der eigentlich nur da irgendwas, der sich die Schuhe bindet oder so und dann klingelst du, rennst weg und das sind die Momente. Das ist dann der Prank, der Maximal-Prank, den ich schaffe. Habt ihr damals zu Silvester rum Briefkästen in die Luft gejagt?
Nein.
Gar keiner von euch? Shit. Ich natürlich auch nicht.
Aber da sind wir eigentlich bei einem coolen Thema. Streiche finde ich gar nicht schlecht als Thema, weil es ist bei Streichen ja auch so die Kunst, wann wird's zu assi und wann ist es noch lustig irgendwie, weil es gibt schon Streiche, wo sich auch der oder die dem Streich gespielt wurde, die sich dann darüber am Ende doch kaputt lachen können und mitlachen können. Das sind die besten Streiche, würde ich sagen.
Naja, die meisten Streiche in der Schulzeit sind natürlich immer, sie sind lustig für die Leute, die Streiche machen und nicht die, die die Streiche aushalten müssen. Und genau, wer dann den Streich abbekommt, der lacht mit, damit er nicht noch weiter gemobbt wird. So ist es.
Genau, das ist aber dann schon Richtung Mobby, also Mobbing, richtig assi. Es gibt ja auch, was ist zum Beispiel ein gutes Beispiel, wobei das auch schon in eine fiese Richtung. Eigentlich geht Streiche sind natürlich generell nichts Freundliches, aber kurze Anekdote, ihr kennt das vielleicht noch aus der Schule, wenn man krank war, dann sollte man sich je nach Lehrer erkundigen, was denn gemacht wurde und sich vielleicht irgendwie was von Mitschülern besorgen, um halt auch die Hausaufgaben für nächste Woche oder so machen zu können. Und ein Kumpel von mir, mit dem ich viele Streiche gespielt habe, ist nach der Schule mit zu mir gekommen und ein Klassenkamerad war krank und er hat sich halt bei mir gemeldet. Und in dem Moment dachten wir, ah, was könnten wir dem denn jetzt Lustiges erzählen, was er machen muss, was wir aber gar nicht machen müssen. Und dann haben wir uns wirklich hingesetzt und mühevoll mit Paint und Microsoft Word da irgendwie ein Arbeitsblatt, was es halt nicht gibt, erstellt im Fach Mathematik. Und wir haben uns halt die absurdesten Fragen, die man nicht lösen kann, halt überlegt. Und da war zum Beispiel die Frage dabei, löse das Geheimnis der quantionalen Allbreitenrechnung. Das klang halt super mathematisch. War aber natürlich völliger Schwachsinn. Und wir haben so ein bisschen gehofft, dass er da halt den ganzen Tag sitzt, weil er war auch sehr engagiert und sich den Kopf zerbricht und das irgendwie versucht zu lösen, was ja nicht lösbar ist. Und diese Vorstellung allein hat uns durchgehend zum Lachen gebracht. Stellte sich aber raus, was wir zu dem Zeitpunkt nicht bedacht hatten, seine Mutter war Mathematiklehrerin. Und die hat das dann natürlich super schnell aufgedeckt, weil er sie gefragt hat. Und nee, stimmt, wir haben sogar die Frage geschrieben, stelle deinen Eltern die Frage, was die quantionale Allbreitenrechnung ist. Und das hat er natürlich sofort gemacht und sie hat gesagt, das gibt's nicht. Und das hat's auch recht schnell enttarnt. Aber irgendwie, aus irgendeinem Grund, hat er noch die anderen Aufgaben des Arbeitsblatts versucht zu lösen. Und am nächsten Tag in der Schule sind wir uns dann alle begegnet und irgendwie ist das, ich weiß nicht mehr genau wie, dann aufgeflogen. Und aber ich meine mich zu erinnern, dass er es auch ein bisschen witzig fand.
Das ist ja auch im Schlimmsten, was ist das Schlimmste, was da früher Ihnen nachmittags passiert ist? Er hat 4 Stunden nicht gezockt, so wie wir früher, sondern hat sich weitergebildet in eine Richtung, die natürlich eine intellektuelle Sackgasse war. Aber gut, wer weiß. Ich bin da so ein bisschen gebranntes Kind, was Scherze angeht, weil ich habe mal ganz aufs Unangenehmste die Quittung bekommen für einen eigentlich harmlosen Streich, aber für mich war das damals das Allerschlimmste. Das war, ich weiß nicht, das müsste so 5. Schuljahr oder so gewesen sein. Ich glaube, so Mäusepingeln oder wie das so hieß, sowas hat man auch gemacht, aber ich war immer relativ vorsichtig. Und da haben wir mal, ich habe da im Orchester gespielt und hatte unser Satz, also die Bläser hatten in der Orchesterprobe Pause und wir haben in so einem Theater geprobt und dann sind wir da so rumgelümmelt in den hinteren Bereichen des Theaters und dann war da so ein Lastenaufzug. Dann sind wir da reingegangen und sind mit dem Lastenaufzug irgendwie hoch und runter gefahren und haben dann dabei entdeckt, oh, da ist ja ein Telefon drin. Und dann haben wir von dem Telefon aus, per Kurzwahl, die da auch angegeben war, im Sekretariat unserer Schule, die direkt nebenan war, angerufen. Und die Sekretärin, ja, erst so ein bisschen in Anführungsstrichen verarscht und irgendwie rutschte dann auch irgendwas raus von, hey, du blöde Kuh, ja, irgendwie. Also wurde so ein bisschen unangenehm beleidigend. Oh. Und wir Kicher legen auf, dann ging die Probe weiter. Wir sind dann irgendwann zurückgegangen, das ganze Orchester sitzt da. Nein, dann kommt die Sekretärin, geht nach vorne zum Dirigenten hin, zu unserem Musiklehrer, tuschelt ihm irgendwas ins Ohr, er tuschelt irgendwas zurück und dann heißt schon, Colin, Daniel, X, oh, Y, kommt ihr bitte mal mit? Und wir dann echt mit hochrotem Kopf. Und dann klärte sich das eben auf, weil die natürlich hatten da auf ihrem Display, wo kommt der Anruf her? Das war das schlechteste Verbrechen in Anführungsstrichen. Und das war so peinlich, weil die so nett waren. So ganz die besten Frauen, so die Seelen der Schule. Mhm. Und du glaubst, du bist anonym und pusht dich dann gegenseitig so hoch. Dann sag noch was Frecheres, sag noch was Unverschämteres. Ja, das war so unangenehm. Jungen, und dann mussten wir Blumen mitbringen. Und das hat mir so bis zum Ende meiner Schulzeit, habe ich mich immer geschämt, wenn ich ins Sekretariat reinkommen musste. Weil das wirklich so, du weißt, es ist falsch und es war dumm und es war natürlich harmlos. Aber das war so mit hochrotem Kopf, so richtig so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich komme nicht mehr in Himmel mäßig. Das war ganz, also wirklich richtig hochnotpeinlich war das. Und seitdem war ich da mal sehr vorsichtig.
Du schämst dich heute noch, so klingt das ein bisschen.
Ja, das, die arme Frau Hagedorn, das tut mir wirklich bis heute. Ihr war es wahrscheinlich scheißegal, die haben sich über die Schokolade und die, ja, siehst du mal. Das war für mich wirklich so, nee.
Ja, aber du hast es dir gemerkt. Also du spielst Keimstreiche mehr.
Ja, genau. Ich hatte das doch gut erzogen jetzt im Nachhinein.
Selbst erzogen. Zum langweiligsten Menschen aller Zeiten gemacht.
Ja, aber schau mal, deine Scham hat dich erzogen. Andere vielleicht kriegen dann Ärger für viel schlimmere Sachen und denken so, scheiß doch drauf, was die Erwachsenen sagen. Es war lustig, Mann, war cool und so. Nächstes Mal noch krasser. Ja. Und du hast dich einfach sich schlecht gefühlt und hast dich selbst erzogen.
Ja, danke, das baut mich auf. Vielleicht hätte ich sonst Jahre später, ohne die Erfahrung, hätte ich mir irgendwie einen Schwan genommen und irgendjemanden am See verprügelt. Könnte er sein.
Du musst ja sagen, sowas prägt ja ein. Ja, wenn du dich heute noch dafür schämst, dann zeigt das die Menschlichkeit. Wenn du Blut geleckt hast und noch mehr machen möchtest, dann ist das der Pfad des Soziopathen, der dann aufgenommen wurde.
Das erinnert mich, das könnte jetzt der Nachklapp zu einer Masters of the Universe-Folge aus den 80ern gewesen sein. Ne? Ah, herrlich. Schön, also danke, ihr baut mich auf.
Streiche gespielt. Ich habe einen Streich gespielt, aber der ist jetzt nicht so hardcore wie Colin. Ich muss mich nicht schämen dafür, wobei nein, also es war eher der harmlosere Nat, den habe ich nämlich meinem Bruder gespielt. Mein Bruder ist ein paar Jahre jünger als ich und der ist damals in die Grundschule gegangen und der ist nachmittags von der Schule zurückgekommen und war kaputt, hat sich hingelegt zum Schlafen und dann habe ich irgendwie so geschaut, okay, wie spät ist es? 9 Uhr abends und draußen ist es so gerade die Jahreszeit gewesen, so wo es ein bisschen schummrig geworden ist, so die Sonne geht gerade unter und mein Bruder ist noch nicht aufgewacht und ich da, okay, dann ich gehe dann zu ihm hin, schüttel ihn ganz stark und schreie gesagt, hey, Georgios, so heißt er nämlich, du verpasst die Schule, du hast verpennt, steh auf, schnell, ne? Und er tatsächlich erstmal wie eine Eins aus dem Bett aufgestanden, ich habe ihn dann weiter so richtig angetrieben und ganz laut, ey Mann, ausgerechnet heute kommst du zu spät, du hast doch die Arbeit und das und so weiter und der ist wirklich schnurstracks, so ganz schnell die Kleidung rangeworfen, alles Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, rausgelaufen aus der Wohnung. Wir haben damals irgendwie im vierten Stock gewohnt, ja, mit dem Balkon. Ich gehe auf den Balkon, während er zur Tür rausläuft und ich warte, dass er unten aus der Tür raus ist und schon er flitzt, der ist schon fast ganz vorne, wo er über die Straße laufen muss und ich schreite, oh hey, es ist 9 Uhr abends! Und dann dreht er einfach um und kommt ganz bedröppelt langsam wieder zurück. Ey. Was danach passiert ist, weiß ich jetzt nicht mehr so ganz, aber wir sprechen noch miteinander, also kann es nicht so schlimm gewesen sein.
Also gut konsequent durchgezogen.
Ja.
Ich hab's wenn das ein Clint Eastwood-Film gewesen wäre, dann wäre mich jetzt der Bus gekommen und davor und dann wäre das so die Geschichte Gregor 50 Jahre später und Schuld und Sühne und
Pflicht. Das, die hätte ich bei Ilona
Verfilmung.
Ein Prank, bei Ilona Christen hätte ich dir erzählt.
Ilona Christen, wer kennt sie nicht mehr? Valentin, kennst du noch Ilona Christen?
Ilona was?
Ilona aber Christen?
Nee, ich hab echt viel mit Christus am Hut.
Nicht schlecht.
Nee, warte, dann musst du es jetzt kurz aufklären.
Ach, nee, es ist eine Talkshow wie Hans Meiser, nur als Frau.
Ja.
Achso, Hans Meiser kennst du aber auch. Hans Meiser kennst du, das ist eigentlich interessant, weil beide sind so ein bisschen derselbe Zeitrahmen. Hans Meiser ist natürlich überstrahlt alles. Aber
übrigens, Simon, du warst ja letztens bei der Randomizer-Aufzeichnung nicht dabei. Weißt du, wir haben da den Namen Hans Randomizer geprägt.
da war ich doch dabei.
Warst du dabei?
Da war ich dabei. Der Ede hat mir nämlich das mitgegeben, meinte, hier, nennt die Sendung doch, also er hat wirklich gesagt, nennt die Sendung doch Hans Randomizer.
Okay, da hatten wir nämlich bei der letzten Aufzeichnung drüber gequatscht.
Und dann habe ich das da erwähnt, ja. Siehst du?
Okay, gut.
So werde ich vergessen. Weil es nochmal
zur Sprache gekommen ist.
Ach ja. Ach Mann, ich wollte noch was erzählen als du, aber ich habe schon wieder vergessen. Wovon hast du gerade erzählt, Gregor? Sag's nochmal.
Der Prank mit meinem Bruder, wo ich ihn zur Schule geschickt habe. Und dann kam Ilona Christen.
Genau, ich hab mich selbst geprankt. Das hat jetzt nicht so direkt den Zusammenhang, aber ich muss es einfach erzählen, weil es mir gerade wieder kam. Ich weiß noch, dass ich mehrere Male, es ist wirklich so mehrere Male, nicht nur eins, vielleicht sogar drei, vier Mal, bin ich zur Schule morgens und ich musste immer, hatten sehr langen Schulweg, es waren fast manchmal 2 Stunden, aber so eher so anderthalb durchschnittlich mit Umsteigen und allem. Und bin dann gefahren, dann stand ich vor der Schule und keiner ist da. Und du denkst, okay, bin ich der Einzige, der irgendwie nicht mitgekriegt hat, dass heute keine Schule ist? Und dann ist Samstag.
Aber das ist doch wie ein Geschenk.
Das ist mir mehrfach passiert.
Das ist wirklich wie ein Geschenk, ja.
Oder?
Wie bitte?
Ist das nicht wie der Zehner in der Tasche, den man findet? Das ist doch ein Geschenk. So, dass man
bist du verweist? Anderthalb Stunden irgendwo hinzufahren, morgens früh aufzustehen und dann wieder zurückzufahren. Das ist doch furchtbar. Das aber ist doch der halbe Samstag ist dann doch ruiniert. Das ist doch der schlimmste Prank.
Aber du hättest sonst wahrscheinlich bis 12 oder 1 geschlafen oder so und warst dann früh wach und hattest dann also wahrscheinlich im Endeffekt mehr vom Samstag.
Ja, so hat es meine Mutter mir, glaube ich, dann auch erklärt. Aber ist doch toll, da kannst du mir bei Aufräumen helfen oder so.
Super. Ja. Onkel Fladex, Apfelernte startet heute. Ja. Onkel
Fladex. Wir hatten, meine Eltern hatten irgendwann was, muss schon echt lange her sein, weil ich war ziemlich junger Stumpen damals noch, aber die hatten irgendwie mal ein Grundstück, das gehörte irgendwie der Familie und da waren Apfelbäume und die haben wir auch einmal im Jahr, ich weiß nicht wann, sind wir dahin als Familie, damals waren wir noch eine und haben Äpfel gesammelt und so und haben die dann zu so einer Kälterei und dann wird das da irgendwie in Apfelsaft verwandelt. Auch Geschichten, die heute keiner mehr macht, ne? Welche normale mittelständische Familie besitzt denn heute noch ein kleines Feld mit Äppelbäumen? Ihr nicht, ne?
Kann man das jemandem dann anbieten? Das ist Apfelsaft, den wir selbst hergestellt haben. Hier, nimm einen Schluck. Würde man das heute akzeptieren noch? Oder?
Also in dem
tatsächlich,
Fall. Also, das war echt geil. Also, wenn du jetzt aufs alte Land fährst, kriegst du ja auch diese noch selbst abgefüllten Äpfel, die einfach geil schmecken irgendwie. Aber damals war das normal. Ich kenne noch Milch. Wie heißt das? Ich kenne noch das aus. Ich komme ja wirklich aus einem Dorf. Also ein Dorf ohne Ende. Da kam. Ich glaube wirklich ein Traktor mit so einem, wie heißen die Dinger, diese Tanks, und da war Milch drin und der ist gekommen und hat dann Milch ausgegeben und Leute kamen dahin mit Kannen, meine Oma zum Beispiel, und haben dann Milch an dem Milchwagen abgeholt. Was? Könnt ihr euch das heute noch vorstellen?
Nee.
Aber das klingt irgendwie
cool. Ich
kenne
das noch. Ich war sehr jung, aber daran kann ich mich noch ganz genau erinnern. Die Milch war immer so lecker und wie die da so rauskam, da ist der Bauer, der hat die Kuh quasi so einmal ausgewrungen und direkt das dann ins Dorf gefahren. Ist doch crazy.
Kinder, kommt auf die Straße. Der Milchwagen ist wieder da. Das schmeckt gut. Oh, wie schön. Das ist also auch schön.
Mein Großvater hat maximal am Glühweinwagen getankt. Nicht am Milchwagen.
Ja, heute würde ich mir sowas, das wäre am Vatertag, so ein Ding mit Bier voll machen und dann in die Mitte von den Vätern. Und einfach aufmachen und laufen lassen.
Ist das irgendwie so die Gentrifizierung schon? Selbst unsere Kühe sind jetzt aus Metall, so die Milch rausgeben.
Eine Metallkuh ist generell nicht schlecht. Die auf dem Marktplatz aufbauen. Valentin, willst du was sagen?
Ja, ich finde das unheimlich schwierig immer bei den Videocalls, weil ich immer niemanden unterbrechen will.
Du machst es richtig.
Ihr macht es auch toll. Ich finde es einfach gut, auch mal zu schweigen. Aber was ich sagen wollte, Thema Milch. Ich wohne lustigerweise hier in einem Milchladen, in einem ehemaligen. Das hat mir mein Mitbewohner mal erzählt. Das sieht man auch noch so ein bisschen am Wohnzimmer. Das ist nämlich so, ich wohne im Erdgeschoss auf so einer Ecke und da ist quasi noch, man kann durch die Haustür reingehen, ganz normal durch den Hausflur oder durch die alte Ladentür quasi, die jetzt ins Wohnzimmer führt, was ganz cool ist. Und als er mir das gesagt hat, habe ich mich dann auch so umgeguckt und habe mir vorgestellt, ja, okay, krass, hier war wohl mal so da, vielleicht eine Theke und so. Und dann habe ich mich aber gefragt, was ist denn, also warum muss das so ein großer Raum sein? Was, es gibt ja nicht so verschiedene Sorten von Milch irgendwie, also wo man dann sagt, hier die blaue und da irgendwie die schöne mit Alkohol und so.
Nur im Star Wars-Universum.
Was passiert in diesem Milchladen? Da muss es doch im Prinzip nur eine Station geben, wo du so einen Zapfhahn hast und da füllst du dir die irgendwie in die Kanne. Also im Prinzip so wie dieses Auto, von dem du geredet hast.
Naja, es ist wahrscheinlich wie bei Benzin, ne? Da gibt es so Pasteurisierungsgrade, so wie Oktan oder so, ne?
Oh ja, stimmt.
Eine 85er Milch, eine 95er Milch oder so.
Super Milch. Ja. Was ist denn so die Einsteigermilch? Was können Sie mir da empfehlen? Oh, 3,5 Fett. Aber mehr will ich vorsichtig sein.
Aber das stimmt. Nehmen Sie mal einen Schluck.
Ja. Oh ja, so ein Milchtasting, wo man das dann auch so widerlich wieder in so einen Pott zurückspuckt und das wird dann irgendwie zweitverwertet. Und zum Apfelsaft habe ich noch zu erzählen, meine Großeltern haben tatsächlich Apfelbäume, die wohnen im Sauerland, vor ihrer Tür. Die gehören aber, glaube ich, nicht ganz zu ihrem Grundstück, aber irgendwie zu
niemandem
Grundstück.
Wie kann das denn sein?
Also, oder ich weiß nicht, die stehen da halt so auf der anderen Seite der Straße, bei irgendeiner Weide, wo es halt um die Pferde und nicht um die Äpfel geht. Ah, okay. Und die fallen aber halt immer auf die Straße und liegen dann da rum. Und mein Opa sammelt die immer ein. Und die haben aber keine Möglichkeit, jetzt selber daraus mega viel Apfelsaft zu machen, weil es auch zu viel wäre und so. Und die haben jetzt aber eine Stelle gefunden, irgendeinen Bauernhof, da geben die dann halt alle Äpfel ab und die machen dann Apfelsaft für dich draus und füllen dir das in so 5 Liter Tetra-Pack-Kartons. Also es ist so ein bisschen wie, wenn man sich ein 5-Liter-Fässchen kauft, hat das ja auch so eine eigene kleine Zapfmechanik.
Ja, Hammer.
Und das hat dieser Apfelsaft auch. Und da haben die mir natürlich erstmal irgendwie 3 davon hingelegt und dann hatte ich 15 Liter Apfelsaft. Und davon habe ich jetzt irgendwie 10 getrunken und mit den letzten 5, ich weiß, ich bin jetzt so ein bisschen, ich habe jetzt genug Apfelsaft getrunken.
Wie lange hält sich denn so Apfelsaft eigentlich, wenn er einmal geöffnet ist?
Wenn er geöffnet ist, ja, was wolltest du sagen, Valentin?
Ja, nicht so lange, wenn er geöffnet ist, das steht genau da auch drauf, aber in diesem Ding, bevor du ihn öffnest, hielt das, glaube ich, zumindest ein Jahr und ich glaube, das war auch noch großzügig gerundet, also wahrscheinlich hält es 3 Jahre oder so, die sichern sich da hier lieber ab.
Ich muss kurz, es tut mir leid, aber ich weiß, wir sind, liebe Regie, ich habe es gesehen, seit 10 Minuten sind wir eigentlich in der Werbung schon, aber ich wollte natürlich diese Geschichten jetzt nicht unterbrechen, weil das wäre ja doof. Wir machen kurz Werbung, danach reden wir potenziell weiter über Streiche, über Apfelsaft, über Milch, über Grundnahrungsmittel vieler Couleur und natürlich auch noch über Dinge, die Colin aufregen. Das alles in der nächsten halben Stunde gleich. Almost Daily. Willkommen zurück zu einer herausragenden, sehr interessanten Folge Almost Daily mit dem Colin, dem Valentin, dem Gregor und mir. Wir haben über alles geredet. Ganz viel über Dinge, die man essen und trinken oder auspressen kann. Also Kühe, Äpfel, weiß ich nicht, Ex-Männer, keine Ahnung, was man noch. Habt ihr noch zu dem Thema, wir haben über Streiche geredet, sind da dann irgendwie zu was anderem gekommen? Habt ihr zu den generellen Themen noch was zu sagen oder wollen wir einfach weiter mal gucken, was sich so ergibt?
Ich hätte noch eine Follow-up-Frage zu der Saft-Milch-Geschichte. Nämlich, oute ich mich jetzt als Sonderling oder sagt ihr alle, nee, das schmeckt köstlich? Orangensaft mit Milch sieht scheiße aus, schmeckt aber richtig lecker.
Hab ich noch nicht mal
Noch nie von gehört, dass man das macht.
Das ist aus Versehen. Das ist doch, stellt's euch einfach vor. Also es kommt daher, es gab bei uns früher, das hieß irgendwie in so einer Eisdiele bei uns um die Ecke, da gab's früher, das hieß irgendwie Capri-Split. Oder so.
Kuramaya-Split.
Nein, nicht Kuramaya-Split. Das war tatsächlich, es ging, ist, glaube ich, in die gleiche Richtung und das war so ein eigenes Ding, das war der typische Kinderteller. Das war eine Kugel Vanilleeis, übergossen mit Orangensaft, der dann in so einem schönen See drumherum schwamm. Und das war eine ausgesprochene Delikatesse und aus der habe ich zumindest dann irgendwann mal Milch mit Orangensaft abgewandelt. Natürlich ohne jede Vanille-Romantik im Glas, aber das sieht total scheiße aus, weil das sofort so stückig wird. Aber das ist eine schöne Geschichte, weil man eben diese Säuerlichkeit des Orangensafts mit dieser Rahmigkeit der Milch ganz gut ablöscht. Und wenn man das gut durchrührt und schnell trinkt und nicht so genau hinguckt, dann ist das köstlich. Aber ich glaube, ich bin da.
Das klingt mega geil. Ich habe
meine Frage schon beantwortet.
Ich werde es auch probieren.
Das klingt lecker. Ja.
Das schmeckt echt nicht schlecht. Sieht nur zum Kotzen aus, im wahrsten Sinne. Als ob du gerade, ja, O-Saft und Milch getrunken und so sieht es nämlich aus. Und deswegen dachte ich mir, ob man Apfelsaft mit Milch oder ob das eine Perversion des Lebens ist.
Boah, ich weiß es nicht. Also es hört sich für mich eher an, als ob da noch ein Schuss Alkohol mit dazu gehört.
Eigentlich. Dann geht alles. Ja. Also Alkohol plus X.
Also speziell, ja. Weil der erste Gedanke, das ihr gehört, Colin, gerade der Kuramayo oder Kuyamara-Split, wie auch immer das hieß, so mit Maracuja und Milchkombination, ob es jetzt ein Eis ist oder ich habe vor einiger Zeit mal einen echt leckeren Cocktail getrunken, auf dessen Basis, ne? Sag mal sowas, okay,
oh, ja,
die Kombination auch. Kann schon irgendwie gehen. Ich weiß nicht, ob das mit Orangensaft irgendwie ist. Die erste Kombi, die mir bei Orangensaft einfällt, ist Orangensaft und Zahnpasta-Geschmack. Nicht in Sachen Qualität, aber das ist eher was ich kombinationstechnisch auf einmal im Kopf habe, wenn ich an Orangensaft denke.
Aber nichts, was dir schmeckt? Also das ist lecker,
nee,
wenn
nicht,
du die...
Nee, schmeckt mir nicht, aber...
Na, aber es gibt ja manche Sachen, wo man nicht erwartet, dass die passen, aber die passen. Oder die anders funktionieren, als man es denkt. Zum Beispiel, wenn du im Schwimmbad früher dann kalt geduscht hast, ganz schnell, und dann in das relativ kalte Becken, was aber wärmer war als die Dusche, dann wurde dir warm. Ihr versteht, was ich meine. Das kennt man doch.
Mhm.
Das war damals mega die Erkenntnis. Ich hab das allen erzählt, Leute, wir haben drüber geredet. Was, echt krass. Warum ist das so? Keine Ahnung. Fand ich, das ist meine Wassergeschichte. Ja,
das
ich wollte aber.
Ich dachte, das ist jetzt die andere Schwimmbadgeschichte, dachte ich, kommt jetzt wieder.
Welche?
Wir waren 13
ich weiß genau welche. Moment, es gibt zwei Schwimmbadgeschichten. Die eine mit der Hose, wo das Loch genau an der taktisch falschen Stelle und ich auf meine Freundin zurannte. Egal. Das war auch sehr unangenehm. Das war sehr unangenehm. Und das war eigentlich unmöglich. Also, dass das genau passt, ist eigentlich unmöglich. Da muss schon jemand oben gesessen und gelacht haben.
Seid ihr denn irgendwann mal zuletzt noch wirklich in richtigem Schwimmbad gewesen? Weil es ist, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal da war. Ich habe jetzt auch natürlich jetzt nicht in familiärer Hinsicht, wo man sagt, komm, wir gehen mit den Kindern los ins Schwimmbad. Aber irgendwie schon seit Jahrzehnten nicht mehr.
Ja, es ist nicht mehr meine Altersklasse. Es ist wie ein Club, wo einfach die Leute zu jung sind, wo ich nicht rein will.
Das ist doch Quatsch. Es gibt auch Rentnerschwimmen.
Nein, also ich weiß nicht.
Moment.
Aber ich kann es erklären, was ich meine. Du hast recht, die Altersklasse, so ist es nicht. Es ist nicht mehr mein Kulturkreis. Auch das ist nicht, was du jetzt denkst, sondern ich denke, ich bin nicht mehr der Typ, der dann im Sommer einfach den ganzen Tag im Schwimmbad abhängt. Weil dann kennst du dich da aus, dann ist das deine Hut. Also ich hatte ja auch Phasen, wo ich nur im Schwimmbad war im Sommer. Wirklich den ganzen Tag. Und dann fühlt sich das auch an wie dein Schwimmbad. Dann hängst du da gemütlich ab. Und sagst dem Bademeister irgendwie, hier drückst ihm irgendwelche lustigen Sprüche und der drückt einen zurück so. Das ist eine andere Situation, als ich gehe irgendwo hin, stehe erstmal lange an und um mich herum nur Fremde und ich kenne nicht mal die Location sozusagen. Also versteht ihr? Das meine ich.
Ich weiß, was du meinst, aber da gibt's ja auch Abstufungen. Also ich habe vor einem Jahr zum Beispiel Schwimmen für mich als Sport entdeckt. Also ich bin wirklich ins Schwimmbad gegangen, um genau eine Stunde lang Bahnen zu schwimmen. Und da war es sozusagen egal, ob ich da mit jemandem hingegangen bin oder so, weil ich das gemacht habe, wie manche ins Fitnessstudio gehen oder laufen gehen oder so. Und da habe ich nur dann die Zeiten relativ genau studiert, wann es denn am günstigsten ist, dahin zu gehen. Und zwar nicht preislich, sondern vielleicht, wer schon mal mehr schwimmen war, kennt das Oma-Problem. Und zwar, wenn man halt seine Bahn schwimmt und es ist recht voll, so dann und eine Oma kreuzt, das dauert ja lange und dann musst du entweder irgendwie, du kannst nicht drunter durchtauchen, das wäre irgendwie unangenehm. Drumherum schwimmen ist auch nicht so geil, weil dann machst du ja deine Bahn kaputt, das heißt, du kannst nicht mehr so geil tracken. Also Colin, du schnaufst so, vielleicht kennst du das Oma-Problem auch so
gerne. Es ist aber Colin ist allgemein die Oma. Durch dumme Menschen. Da sind wir wieder beim Eingangsthemenvorschlag. Ich habe das nämlich auch mal eine Zeit lang gemacht, Bahnen schwimmen und es ist grauenhaft. Ich bin da, glaube ich, aber auch ganz schrecklich, ich bin da sofort getriggert. Diese Leute, die, da steht extra immer rum, rechts rumschwimmen. Weil das sind ja so Bahnen, da passen vielleicht so zwei Leute nebeneinander. Oder beziehungsweise ist es eigentlich so gemacht, dass in der Regel die so im Idealfall aus meiner Sicht abgesteckt sind, es geht eine Bahn hin, es geht eine Bahn zurück.
Ja.
Und in der Mitte kann man vielleicht auch mal überholen, wenn man aufpasst. So. Und dann gibt es genau diese Situation, wie du sagst, es gibt den scheiß Opa, der vor dir langsam ist. Die viel schlimmeren sind aber. Und das sind die, die mir am meisten auf den Sack gehen. Die längere Zeit mit dir schwimmen und dein Tempo studieren und du deren Tempo. Und du dich die ganze Zeit nach denen richtest. Das bedeutet, du lässt vielleicht mal ein bisschen abreißen, damit die dann in Ruhe den Turnaround machen können. Und dann überlegst du, okay, danach überhole ich die. Und die es immer und immer wieder schaffen, jede Runde deinen Rhythmus so zu zerstören, weil sie dann plötzlich einfach länger Pause machen, weil sie im genau gleichen Moment wie du dann wieder losschwimmen. Wo du denkst, sag mal, seid ihr denn dumm? Was willst du denn? Achte doch mal auf deine Vordermänner und deine Hintermänner. Und die größte Befriedigung ist dann, wenn solche Leute, und das ist bei uns, passiert das ab und zu mal, vom Bademeister, nicht von mir natürlich, darauf hingewiesen werden. dass sie sich bitte an die Regeln halten. Oh, ist das schön.
Das gefällt dir. Du wärst so guter Bademeister, ja, Colin.
Ja, oh ja. Nee, aber das ist wirklich nervig. Valentin, das kannst du bestimmt bestätigen, ne? Ja. Weil das alles kaputt haut und du denkst die ganze Zeit darüber nach, wie kriegst du jetzt die perfekte Lücke, um irgendwie dein Tempo zu halten.
Hast du da, Colin, für den Fall dann immer so ein Häufchen mit dabei, was du den vor die Umkleidekabine dann packst?
Das wäre geil, wenn man so, weißt du, so, wenn du so kleine Braunkapseln in der Tasche hättest, wenn du vor denen schwimmst, weil die meisten ja auch immer mit den Brillen schön hoch und runter. Und
hier ist ein Schokoriegel.
Diese stäubende Wolke auf dich zugeschwommen.
Der Chlor hilft drin, nicht mehr. Eine
Warnung, Abstand halten.
Aber du hast recht, Colin, es wäre wirklich... Also ich denke jetzt auch gerade zurück, meine Schwimmgeschichten sind auch schon wieder 2 Jahre her, dass ich auch Sportschwimmen gemacht habe. Also man geht halt wirklich nur hin, um seine Bahn zu schwimmen. Und ich kann mich gar nicht erinnern, dass auch nur einer sich an diese von dir gerade geäußerte und geniale Geschichte mit dem ringförmigen Schwimmen, der Reihenfolge quasi, ne? Dass sich daran niemand orientiert. Alle haben ihre eigene Bahn und schwimmen dann so hin und her. Und das ist doch eigentlich bescheuert. Ja, man müsste sich wirklich einfach, einmal so, ey Leute, das ist voll dumm. Wollen wir nicht das so? Man müsste sie dann einfach mal ansprechen, weil sie alle leiden darunter. Weil dieses
Schilder stehen da. Mhm. Sorry, aber da sind ja sogar Schilder. Ja? Wo steht rechts? Ja, also zumindest in dem Schwimmbad, wo ich unterwegs bin, da steht aber das. Und du.
Ich habe mich tatsächlich, ich bin nicht der Typ, der in der Öffentlichkeit sich irgendwie schnell äußert und Personen eben darauf hinweist, was sie falsch gemacht haben. Aber irgendwann war ich so getriggert, dass ich mich tatsächlich mal im Becken mit jemandem gestritten habe. und das war auch höchst unangenehm, weil es war halt genau das Problem. Er hat nicht diesen Kreis gemacht und nach dem 6. Mal nicht machen hat es mir gereicht, weil ich immer so einen Ausweichschlenker machen musste. Und irgendwann bin ich dann so, als wir uns in der Mitte vom Becken getroffen haben, halt so angehalten, hab zum Stehen geschwommen irgendwie und mich da an eine Stelle gehalten oder warten Sie mal kurz, also das kann ja hier wohl nicht sein und so und dann irgendwann, und er hat das halt nicht eingesehen und dann hat er gemeint so, ja, aber also das Becken ist ja wohl groß genug, da können Sie sich ja nicht beschweren und so und irgendwie, das ging immer weiter und irgendwann hat sich der Bademeister dann auch eingeschaltet und geilerweise war der halt auf meiner Seite, weil ich auch im Recht war und hat gesagt so, ja, aber und hat auch da auf das Schild gezeigt, dann so, ja, gucken Sie doch mal, der junge Mann hat recht und der war übrigens auch vor Ihnen da und ich hab nur so geguckt, ja, völlig richtig. Und aber der Typ hat dann beleidigt das Becken verlassen.
Aber streiten in der Badehose ist doch unangenehm.
Ey, das war das Unangenehmste, was ich jemals gemacht habe. Danach, glaube ich, habe ich mir auch vorgenommen, so schnell spreche ich keinen mehr auf sein Fehlverhalten an. Weil das war so, obwohl ich ja im Recht war, habe ich mich die restlichen 50 Bahnen nur noch geschämt irgendwie. Ja. Das war ganz unangenehm dann.
Erzähl mir aber mal, hast du dich danach getraut, einfach so aus dem Schwimmbad rauszugehen? Oder hast du da irgendwie gesagt, der lauert dir auf nachher noch?
der war wirklich... Es war ein sehr alter Opa, deswegen irgendwie hatte ich nicht so viel Angst.
Das sind die Schlimmsten.
Ja, vielleicht.
Ja, ja. Oh, ich weiß genau, weißt du, du gehst dann eine Stunde später raus, dann hörst du aus irgendeiner Kabine so ein Schluchzen.
Oh.
Und du denkst, was ist denn da los? Und dann führt er ein fiktives Gespräch mit seiner Frau, weil heute war der Tag, wo sie einmal im Jahr, und die ist seit 3 Jahren tot, und einmal im Jahr geht er da immer noch schwimmen zusammen und du hast, und du, und deine Lehre aus der Geschichte ist wirklich, ich werde nie wieder irgendjemanden auf Fehlverhalten ansprechen. Ich werde alles schlucken. Ich werde immer buckeln. Ich werde alles so, oh Gott. Nein, du hast vollkommen richtig. So wird es nicht gewesen sein. Vielleicht. Also, nein. Höchstwahrscheinlich wird es so nicht gewesen sein. Und der wird gelernt haben. Alte Menschen sind ja sehr lernbegierig in der Regel auch.
Änderungswillig und lernbegierig.
Endlich erzählt mir jemand ein bisschen was. Lass mir mal nachdenken. Ich glaube, ich habe 2 Schwimmbadgeschichten. Ich bin eben seit der Kindzeit nicht mehr wirklich dahin gegangen. A, wenn du eh ein dickes Kind gewesen bist, dann möchtest du dich dem nicht unbedingt aussetzen. Und die 2 Sachen, die da damals passiert sind, die eine war, ich hatte einmal meinen Schlüssel für die Umkleide verloren beim Schwimmen. Das heißt, du kannst ihn dir ja um den Arm schnallen, damit du dann deine Umkleidesachen hast. Und irgendwann merke ich beim Schwimmen, oh, das ist nicht mehr da. Das war zum Glück zu der Zeit vor Handys und andere Sachen, also wo du noch nicht wirklich Wertsachen oder sowas dabei hast, groß. Ich bin dann schnurstracks zur Umkleidekabine gelaufen und sehe natürlich, mein Schrank ist offen. Ich gucke da rein. Es ist fast alles da, bis auf meine Unterwäsche.
Oh mein Gott.
Wirklich, es war alles da, Normalkleidung oder sowas, meine Tasche und alles drum dann, wie gesagt, Wertsachen hatte ich sowieso nicht dabei, aber meine Unterwäsche war da, das heißt, also ich musste schön nach dem Duschen ohne Unterwäsche direkt die Hose anziehen.
Ja, aber du weißt, dass der Typ, der wusste, wer du bist, der hat dich beobachtet und wann immer er dich jetzt gesehen hat, aus 100 Meter Entfernung, hat er in seine Manteltasche gegriffen, deine Unterhose und während er dich angeguckt hat, aus der Entfernung. Und das hat er wahrscheinlich, das macht er wahrscheinlich jetzt gerade auch.
Und da habe ich gesagt, Herr Klassenlehrer, was machen Sie da? Nein, und die andere Geschichte war, dass mir vor dem Bismarck-Schwimmbad in Hamburg hier, das mittlerweile direkt am Altonaer Bahnhof, da ist mittlerweile der Burger King drin, aber es war früher die Bismarck-Schwimmhalle, bevor sie die abgerissen haben. Da wurden mir zuerst die diese Schaumstoffdinger vom BMX-Rad geklaut. Ja, weißt ja, früher, wenn man ein BMX-Rad hatte, da hatte man diese Schaumstoff, wo so Wörter
die
da drauf standen.
Die haben es doch erst cool gemacht.
Die haben es cool gemacht, die waren weg. Ne? Und dann beim zweiten Mal wurden mir nicht die Schaumstofffinger geklaut, sondern gleich das Fahrrad vom Schwimmbad.
Aber ja? Die Schaumstoff haben sie da gelassen.
Ja, der haben sie wieder zurückgebracht. Ne? Da war nur Schaumstoff, lag dann auf dem Boden.
Nur drei Rohre. Moment, ich hab das falsche geklaut.
Ja. Ach ja, verdammt, nichts mal richtig machen. Das sind die zwei prägenden Erlebnisse. Aber vielleicht ist das noch so die Reste, wenn du dann wirklich jahrelang als dickes Kind eben im Schwimmbad gewesen bist, dass ich mich irgendwie nicht wieder zurückgetraut habe, da hinzugehen.
Ja, das ist auch die ultimative Erniedrigung dann noch außerhalb des Schwimmbads. Also, ach, ja. Aber ich habe so schöne Erinnerungen, ich weiß nicht, ob ihr das auch habt, Pommes mit Mayo und Ketchup. Das ist für mich das so ein typisches Schwimmbadessen, diese Mischung aus Chlorgeruch und Pommesputze, diese kleinen Schälchen mit wahlweise Plastik- oder Holzpiekser. Bei uns war es damals natürlich ja das Plastikpiekser. Das ist so, das war so obligatorisch bei jedem Schwimmbadbesuch, sich da irgendwie eine Pommes zu kaufen, so eine Schale.
Das verbinde ich auch noch sehr damit.
Nice zum Runterspülen dann noch.
Herrlich. So ein Ed von Schleck. Wie heißt, gibt's, Ed von Schleck?
Gibt's immer noch, klar.
Ja, das gibt's noch, ne?
Nogatschok, Ed von Schleck. Die haben alle wieder so ein Revival durchgemacht.
Auch in heutigen Zeiten. Ed von Schleck hört sich ein bisschen unanständig an heutzutage, muss man sagen. Also ich warte drauf, dass Ed von Schleck das MeToo-Movement erwischt.
Abwarten. Ja, irgendwann essen wir alle nur noch Vanille. Nee, geht ja auch nicht mehr. keine Ahnung, was man dann isst. Aber ich finde, das beste Schwimmbadessen ist das, ganz egal was, ob es jetzt vielleicht eine geile Bockwurst ist mit so ein bisschen Senf, so eine einzige Bockwurst aus diesem großen heißen Dampfbehälter oder die Pommes. Wichtig ist, dass man die selbst sich erarbeitet hat mit Pfandflaschen. Das war nämlich mein Game, das Pfandflaschen-Game. Das war mal, als ich noch wirklich jung war und am Schwimmbad, sag ich mal, gewohnt habe. Ich war auch im DLRG und so, also ich war wirklich viel im Schwimmbad. Habe ich immer überall die Pfandflaschen natürlich eingesammelt. Und da gab es, 25 Pfennig oder so für eine. Und Pommes kosten 1,50 oder so. Das heißt, ich hatte den ganzen Tag, habe ich einfach Fast Food, wie so ein Hund, der überall Leckerlis kriegt, habe ich einfach über den Tag verteilt, mir den ganzen Shit immer selbst zusammengekauft. Und ich fand's super. Also das war für mich mein Highlight. Und ich weiß noch, dass die Bockwurst, ich habe gerne die Bockwurst genommen, weil da hatte man mehr. Warum, erkläre ich euch. Weil du kannst bei der Bockwurst erst so ganz langsam die den Darm, sag ich jetzt einfach mal, wegessen, also die Hülle. Und dann hast du noch so eine fleischige Rinde, so ein Inneres, und das kannst du so dann so dippen und wegnagen. Da, jetzt sehe ich erst, dass wie der Colin lacht. Versteht das denn keiner? Der Trant hat das immer belustigt. Der Trant hat immer gesagt, kiefen hat er gesagt dazu. Jetzt kiefst du das schon wieder ab. Weil ich habe das dann auch bei Mars und Snickers gemacht, drumherum gegessen, bis nur noch die Mitte übrig war. Mache ich mittlerweile nicht mehr. Aber
da kann ich das verstehen, bei der Bockwurst habe ich original noch nie gehört. Dass jemand, ja, also bei Weißwurst macht man das ja, aber bei der Bockwurst, die zuckt das so aus?
Das ist geil, weil der Darm und das Drumherum hat ja eine andere Dichte und Dicke und Knackigkeit als das Fleischige in der Mitte. Ich kann es ja auch nicht anders erklären, als dass ich das gemacht habe. Und es war, die Wurst hat länger gehalten und du konntest richtig noch die Wurst, du konntest bei der Wurst richtig going to town, wie heißt es im Deutschen? Du hast der Wurst richtig gegeben. Versteht ihr nicht?
Doch, ich glaube, wir verstehen alle.
Aber nur gegessen. Da ist doch nicht mehr Schluss.
Game ziemlich smart, weil im Schwimmbad ist es doch bestimmt so, dass die Leute überhaupt keinen Bock haben, wenn sie sich eine Cola kaufen, dann liegen sie auf ihrer Liege und trinken die und wollen dann wieder ins Wasser und dann bleibt das halt da liegen. Und dann liegt da bestimmt überall mal was rum. Das heißt, du hattest ruckzuck eine Pommes und konntest dir quasi ganz viel hintereinander gönnen. Gerade so als Kind.
Genau, als Kind war das wirklich ideal, man hat Geld verdient. Aber es war natürlich Diebstahl, weil die Leute wollten das vielleicht selbst noch wieder zurückgeben. Manche haben auch gesagt, hey, lass die Flasche da und so. Also es gab auch immer Ärger, ne? Okay. Aber du warst ja, es war deine Hood, also was wollen sie machen?
Also da muss ich sagen, bei uns war es eher die Türspindenmafia, ne? Also weil man da natürlich, wenn da jemand das Glück hatte, die Mark vergisst.
Ich möchte, dass das nicht stehen wird.
Dann hast du natürlich, da musst du teilweise länger warten, aber das war natürlich, als ob du wieder auf Gold gestoßen bist, ne?
Erklär das mal, wie hat das funktioniert?
Ja, einfach die Leute, die ist ja ein Kommen und Gehen bei den Spins und du musst in der Regel immer einen Euro reinwerfen, einen Mark reinwerfen und du konntest immer sehen, meistens so Familienväter mit Kindern oder überhaupt Familien, die dann so im Stress waren nach dem Schwimmbadbesuch, dass sie vergessen haben, ihre Pfandmark aus dem Spin zu nehmen und dann musstest du schnell sein, schneller als die anderen Kinder im Schwimmbad. Und das war wirklich, das war ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, wenn man da so einen halben Tag in der Umkleidekabine statt im Schwimmbecken verbracht hat. Das war gut, ja. Da konnte das man sich so, da konnte sogar mal eine Frikadelle konnte man sich dazu gönnen manchmal. Mmh, Frikadelle.
Das geht heute alles nicht mehr. Aber das ist ja super, tolle Geschichte.
Oh, ja, das ist ja, komm, bei Agatha Christie's die Schwimmbadschnorrer.
Die Schwimmbad, kannst du eine Serie draus machen direkt. Ich sehe da durchaus, Sechsteiler.
Ja, jetzt könnte vor einem geilen Vergleich könnte man das machen. Das ist so Team A, Team B in einer Stunde, ne? Wo schnorrt sich's besser? Oh
Gott, das klingt aber eher nach einem Galileo-Beitrag.
Ich kann den ProSieben-Sprecher schon hören.
Ja, genau. Während Team A noch an den Spinden fingert, ist Team B bereits dabei, die Bockwurst aus dem zarten Darm zu pulen. Man hat länger was davon, going to town mit der Bockwurst.
Ja. Ey, plus die Leute, die dann pendelmäßig drüber quatschen, wie bei der Chartshow, ja. Seht ihr, wie der das zuzelt? Da sieht man eine feine Technik dahinter. Ja,
der Bratwurst-Konnoisseur. Oh mein Gott.
War das denn, aber noch eine, ich kann mir das schon vorstellen, weil ich kenne das auch, dass man so Nahrungsmittel, die eigentlich gedacht sind, zusammenhängend gegessen zu werden, dass man die so in den einzelnen Komponenten abmarkt oder so. Aber bei der Bockwurst war das dann wahrscheinlich die hohe Kunst, oder vielleicht auch nicht, dass man die Haut möglichst gleichförmig so abgekaut hat und nicht so eine Kraterlandschaft hinterlassen hat, genau, oder? Weil die löst sich ja nicht so ganz so leicht ab wahrscheinlich. Da muss man ja schon ein bisschen sensibel züngeln.
Colin, du wärst einer der ganz Großen geworden. Du hast die Theorie jetzt schon verstanden. Leider gab's niemanden außer mir. Ihr könnt jetzt zu Hause, wenn ihr aber wirklich mal macht das mal, mixt mal Orangensaft mit Milch und macht euch mal eine Bockwurst und versucht die abzukiefen und macht euch eigenen Apfelsaft und guckt einfach mal, was so geht. Ich will, dass das, was du gerade gesagt hast, dass das der Titel der Folge wird. Die Spindmafia. Nee. die Schwimmbad-Spindmafia. Gucken wir mal. Wir sind jetzt aber am Ende. Also ich habe noch eine Minute, aber ich glaube, hat noch jemand eine mega gute Geschichte, die können wir gerne mitnehmen. Ansonsten würde ich das Thema Schwimmbad für abgehakt erklären und damit auch dies Almost Daily beenden.
Ich kann nur noch sagen, dass ihr erwarten solltet, beim Bahnschwimmen und überhaupt im Schwimmbad zu daten, beziehungsweise jemanden kennenzulernen, weil ich bin da so meine Bahn geschwommen und irgendwann kam eine tolle Frau vorbei, wo ich dann dachte, ja, es wäre schön, wenn man die jetzt ansprechen könnte und habe so beim Bahnschwimmen überlegt, wie mache ich das denn? Aber darauf kommt es auch gar nicht an, weil ich habe dann einfach so getan, als wäre ich Profischwimmer, also um attraktiv zu sein und war es aber halt überhaupt nicht.
Wie macht man denn das?
Und hab halt richtig Gas gegeben und irgendwie meinen Rücken auch so angestrengt und wollte quasi gut dabei aussehen. Das Problem war nur, dass ich halt nach zwei Bahnen irgendwie nicht mehr klar kam und nur noch so am Beckenrand hing und in dem Moment kam sie dann halt auch so vorbei und hat so einen abfälligen Blick, also von wegen was, also der traut sich ja wohl auch zu viel zu. Das hat der Blick ausgesagt und geht nur so weiter. Und oh, das ist so, ich empfehle einfach nicht, so zu tun, als wäre man was man nicht ist. Das will ich hier so abschließend als schöne Message noch so mitgeben. Danke. Also datet niemals im Schwimmbad.
Es ist eine legendäre Geschichte, jetzt schon. Ich finde, die ist großartig.
Danke, dass wir gewartet haben. Ich habe 10 Jahre so getan, als ob ich Profi-Gitarrist war. Ich war auf Tour, hab viel Geld verdient und dann wurde ich geoutet, dass ich gar kein Profi war. So.
Das Imposter-Phänomen. Leute, vielen Dank, dass ihr die Zeit hattet, kurz mit uns hier zusammen zu lachen. Wir gehen alle mal ins Schwimmbad und dann trinken wir alle richtig schön Erdbeermilch. Nein, Orangenmilch. Ich freue mich drauf. Ihr zu Hause habt jetzt hoffentlich noch einen schönen Tag mit unseren Programmen. Wir haben ganz viel vorbereitet. Freut euch drauf. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Ciao.
Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to/almostdaily.